Ich möchte einfach alle Leute ermutigen, aufgrund der kurzen Lebenszeit, die wir haben, wirklich den Träumen nachzugehen.
Ja, herzlich willkommen zum Ideequadrat Podcast. Endlich mal wieder mit einer neuen Folge. Und diese Folge ist ganz überraschend zustande gekommen, nach einem Telefonat, einem Anruf, einer Anfrage von Felix Meindl, der jetzt hier mit mir im Gespräch sitzt. Und ich bin sehr gespannt, über was wir uns alles unterhalten. Aber würde das Wort direkt erstmal zu dir rübergeben, Felix. Ja, wer bist du? Was machst du? Was macht ihr vielleicht auch? Und genau, vielleicht ein bisschen erklären sozusagen, ja, wo du herkommst, genau, wer du so bist.
Ja, sehr gern. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Genau, mein Name ist Felix Meindl. Ich bin ursprünglich Psychologe, arbeite aber schon seit Jahrzehnten gefühlt in der Innovationsbranche. Da sehr, sehr viel digital. Heute geht es aber um ein bisschen ein anderes Thema. Ich habe nämlich zusammen mit meiner Frau ein emotionales Erste-Hilfe-Set für Trauernde entwickelt. Und das kann man sich vorstellen wie ein Kartenset. Das sind Karten zum Aufklappen. Und das basiert auf der Erkenntnis, dass nicht alle Menschen sich von den klassischen gesprächsbasierten Angeboten, die es derzeit halt gibt, Selbsthilfegruppe, Trauerbegleitung oder vielleicht auch sogar eine Psychotherapie, angesprochen fühlen. Das heißt, die haben nicht so viele Alternativen. Die können entweder ein dickes Buch durchwälzen oder sie können sich online auf die Suche machen nach mehr oder weniger vertrauenswürdigen Quellen. Und wir dachten, wir wollen da eine Alternative zu schaffen, die irgendwie einen niedrigschwelligen Einstieg in das Thema bietet.
Niedrigschwelliger Einstieg in das Thema Trauer. Also
Genau.
ganz ja, ein spannendes Thema. Vielleicht erstmal, wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist ein Produkt sozusagen, was ich bei euch kaufen kann und dann kriege ich irgendwas zugeschickt.
Ganz genau. Also es sind 108 Karten. Das sind so Klappkarten und die Idee ist, dass wir immer psychologisch fundiertes Hintergrundwissen aufbereiten, also was könnte gerade los sein und dazu immer noch einen Handlungsimpuls. Und wir haben das so aufbereitet, es gibt sogenannte Aufgaben der Trauer, also verschiedene Dinge, die die meisten Trauernden früher oder später, unabhängig jetzt von der Reihenfolge, also es gibt keine Reihenfolge, mal durchlaufen werden. Und das alles mit dabei, von Trauer verstehen über erstmal den Alltag bewältigen, Sinnkrise ist ganz häufig der Fall. Wie kann man damit umgehen oder überhaupt mal sich neu orientieren im Leben, wenn zum Beispiel ein Partner oder die Partnerin gestorben ist? Da kommt ja so der Alltag ganz schön aus dem Gleichgewicht. Und wer bin ich denn jetzt? Und da versuchen wir einfach immer wieder Impulse zu geben, was man tun könnte, um quasi sich da ein bisschen durchzuarbeiten durch die Trauer. Genau.
Okay,
Das
das.
Ganze, weil du gefragt hast, wie kommt es zu einem? Also, das wird in der Box kommen. Es sind keine einzelnen Karten, es sind keine Trauerkarten, gibt es manchmal Verwechslungen, sondern es ist wirklich ein Pack, 108 Stück. Die Idee ist, dass man da vielleicht eine Karte die Woche mal sich rausnimmt oder sich vornimmt, je nachdem, was einen halt gerade anspricht. Und da hätte man vielleicht über mehr oder weniger 2 Jahre immer mal wieder so eine kleine Unterstützung, ne? Je nachdem, wie häufig man die Karten halt benutzt.
Okay, also es gibt keinen festgelegten Prozess sozusagen, sondern ich kann quasi rausziehen, was mir gerade passt. Und es ist auch nicht irgendwie, ja, zeitlich vorgegeben bis dann und dann oder sowas, sondern wirklich quasi kann ich individuell nutzen, so wie es, ja, mir beliebt in dem ganzen Kontext.
Ja, ganz genau. Und da, also vielleicht auch ganz interessant, warum haben wir das Ganze physisch gemacht? Also weil heutzutage alle, die irgendwie ein neues Startup machen, die machen das ja
Kannst du ein
digital. Genau, es gibt
PDF-Dokument runterladen, sozusagen,
genau,
ja.
eine E-Mail. Wir haben auch überlegt eine Zeit lang, ob wir quasi das so als Newsletter machen eher, so als E-Mail in ein Postfach. Aber ich glaube, wir haben die ganz starke Hypothese, dass die wenigsten Leute sich selber auf die Suche machen würden in ihrer Trauer. Und dann war so die Frage, okay, wie erreichen wir die Menschen? Wie kommen wir auf die zu? Und dann haben wir festgestellt, dass das Umfeld ja auch häufig peinlich berührt ist. Ja, die wollen helfen, die wissen aber nicht genau wie. Und so sind wir auf die Idee eines Trauergeschenks gekommen. Also die Kolleginnen oder die Freunde oder die Familie, die halt helfen wollen, können sich auf die Suche machen, finden uns vielleicht und können dann wirklich ein hilfreiches Geschenk überreichen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Gutscheincode für eine App schenkt. Und deswegen haben wir quasi die Karten physisch gemacht. Plus es ist einfach schön, wenn man die in der Hand hat. Also wir haben die aus Graspapier gemacht. Das ist so ein bisschen rau. Und ich glaube, das ist einfach auch eine ganz schöne Metapher irgendwie für die Trauer. Ne? Also dieses nicht ganz glatte, das fühlt sich einfach total schön an.
Okay, genau. Schön. Natürlich stellt sich die Frage, wie kommt ihr auf so ein Thema? Also, ja, ich, also kann ich auch sagen, aus eigener Betroffenheit hier auf dem Schreibtisch direkt nebendran steht das Bild von meiner Mutter, die im Sommer gestorben ist. Und das ist ja ein sehr, ja, sehr seltsamer Prozess, sagen wir mal so, ja, den man da durchläuft. Also bei ihr ging es ganz schnell mit einer Krebsdiagnose und so weiter, was dann wirklich die gesamte Familie auf den Kopf gestellt hat und alles drum und dran. Dann ist so ein Trauerprozess da, aber ich würde jetzt nicht unmittelbar auf die Idee kommen zu sagen, ja, okay, kann man daraus ein Geschäftsmodell bauen, sozusagen.
Ja, super guter Punkt. Also ich habe tatsächlich auch voll wenig Berührungspunkte gehabt mit dem Thema. Und dann ist so, also man muss wissen, ich habe Zwillinge, zwei Zwillingstöchter, die sind jetzt knapp 3 Jahre alt. Und wie so häufig mussten wir die früher holen. In unserem Fall waren das 6 Wochen. Einfach weil die eine hing, also die sind Beine an einer Plazenta und eine wird häufig unterernährt. Das war bei uns auch der Fall. Und dann mussten die halt noch auf die Intensivstation. Soweit war eigentlich alles gut, nur hat sich dann meine eine Tochter, also das ist eine Infusion in der Hand, ist daneben gelaufen und die hat sich infiziert und da hat sich leider auch ein Krankenhauskeim eingefangen. Und das ist dann wirklich einfach so völlig eskaliert. Also man hat das so richtig wandern sehen, von der Hand aus, den ganzen Arm, den ganzen Körper, der ist so dunkelblutrot angelaufen. Ganz, ganz schlimmer Anblick. Und wir haben eine Woche lang einfach gefürchtet um ihr Leben, weil das wirklich im seidenen Faden hing, ja. Und die, also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist so ein ganz, ganz kleiner Zwerg in so einem Inku, man kommt auch gar nicht so richtig ran. Und plötzlich halt nur noch Oberärzte um uns herum, die einem natürlich nichts sagen davon, aber man spürt das. Und dann war halt klar irgendwie, okay, Antibiotika funktioniert nicht. Zweites Antibiotika funktioniert nicht. Und dann irgendwann nach 6 Tagen haben sie das Reserveantibiotika ausgepackt. Und dann war irgendwann klar, okay, sie wird es schaffen, keine Lebensgefahr mehr. Und das Ding war aber einfach, dass ich während dieser Zeit, das hat mir so derb den Boden unter den Füßen weggezogen, diese Angst, ja. Und ich habe dann im Nachhinein beobachtet, wie unterschiedlich meine Frau und ich mit diesem Schock umgegangen sind, ja. Also okay. Die Annika hat zum Glück überlebt, muss man auch sagen. Aber es war trotzdem ein Schock und meine Frau hat eben sehr viel drüber gesprochen und ich habe gar nicht drüber reden wollen. Also wirklich, reden war das Letzte, was ich tun wollte. Ich bin ja, wie gesagt, Psychologe und das war für mich so ein Aha-Moment. Weißt du, warte mal, das ist doch irgendwie komisch. Und meine Art des Umgangs war dann definitiv, mich da in dieses Thema einzuarbeiten. Ja? Ich habe total viel gelesen, recherchiert, gemacht und getan. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, dass eben vielen Männern und auch anderen Menschen so geht wie mir. Und so ist dann nach und nach diese Idee gereift, dass wir da was machen wollen.
Genau. Okay, ja, spannend. Also erstmal Glückwunsch quasi, dass deine Tochter dann da halt irgendwie aus dieser Situation rausgekommen ist. Und du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe da direkt dran gedacht, als du das so erzählt hast. Ist es ein Männerthema?
Voll. Also ursprünglich hatten wir das eigentlich auch als speziell für Männer gedacht. Ich habe viel mich unterhalten mit Trauerforschern und Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleitern und da unterschreiben alle so, ja, die Männer fehlen einfach in den ganzen Angeboten. Die nehmen die nicht wahr, die haben irgendwie ihren eigenen Zugang oder verdrängen es einfach, was leider häufiger passiert. Ich habe aber genauso festgestellt, gerade als wir dann in die Entwicklung gingen, dass im Freundeskreis und im Bekanntenkreis, also nicht ebenso viele, aber super viele Frauen auch dabei waren, die gesagt haben, nee, warte mal, ich hatte auch keine Lust auf Selbsthilfegruppe, ich hätte sowas auch gerne gehabt. Ja, also ich glaube, dieses etwas, dieser diskrete Einstieg, vielleicht das erstmal mit sich selber ausmachen können, keine Angst haben müssen, irgendwie jetzt in Tränen auszubrechen oder so, das spricht doch überraschend viele Leute an.
Ja. Okay. Ja, also das war nur, weil du das gerade eben so gesagt hattest, ja, so dass die Männer da, und wenn ich da an mich und meinen Vater und so weiter denke, dann kann ich das schon auch an vielen Stellen unterschreiben in dem ganzen Kontext. Ja.
Ja.
Du hast gerade gesagt, okay, du hast mit vielen Leuten gesprochen, WissenschaftlerInnen, TrauerbegleiterInnen und so weiter. Hast du sozusagen da auch einen Background, auf dem das Ganze aufbaut, also wissenschaftlicher Hintergrund, keine Ahnung, ob es irgendwer, also mit Sicherheit gibt es eine ganze Menge Forschung und so weiter dazu, wie man mit Trauer und so weiter umgeht. Ist das eingeflossen?
Ja, voll. Also super breit gefächert. Wir haben echt auch Probleme gehabt, das runterzudampfen auf diese 108 Karten. Aber das ist eh schon ein ganz schöner Stapel.
Ja, genau, wollte ich sagen. Also 108 ist schon eine ganze Menge. Ja, solide.
Ja. Hey, wir versuchen da einfach ein breites Angebot anzubieten, ne, für alle. Also für die eher, sag ich mal, logischen, wissenschaftlich tendierenden Menschen haben wir Sachen dabei. Für Leute, die eher so auf die spirituelle Ebene agieren, haben wir auch Sachen dabei. Wir versuchen echt einfach so ein super breites Spektrum aufzumachen, gerade weil Trauer halt individuell ist, ne? Also genauso wie jede Beziehung individuell ist, ist halt auch der Abschiedsschmerz oder der Verlustschmerz individuell. Und deswegen ist auch so ein bisschen ein Balanceakt, ne, den wir versuchen, da aufzugehen, ne? Also dass wirklich für alle was dabei ist, aber trotzdem noch das fokussiert genug ist. Um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, wir haben, wie gesagt, diese Aufgaben der Trauer. Also da vielleicht auch würde ich ganz gern die Gelegenheit nutzen, mit so einem Mythos aufzuräumen. Es gibt nämlich ganz häufig, liest man von Phasen der Trauer. Yeah. Und die kommen aber eigentlich eher aus dem Sterbeprozess raus. Also Menschen, die quasi todkrank sind, was für Phasen werden die durchlaufen? Aber selbst da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob die wirklich super aktuell sind. Man spricht heutzutage also eher von Aufgaben oder häufig auch so von einer Dualität der Trauer. Ja, und das heißt Dualität, also das eine ist quasi in der Erinnerung schwelgen oder halt die Leute vermissen und das andere in die Zukunft blickend oder einfach nur den Alltag irgendwie geregelt bekommen. Ja, und dann pendelt man so zwischen diesen zwei verschiedenen Stadien hin und her. Und genau deswegen haben wir es ehrlicherweise auch Gedenken schenken genannt, weil das Wort, also Gedenken ist ja ein total altertümliches Wort, aber es hat eine total schöne Bedeutung. Zum einen nämlich eben dieses Rückblickende, diese Erinnerung, und zum anderen aber auch, ich gedenke, etwas zu tun. Also dieses in die Zukunft Blickende, sich etwas Vornehmende. Und da fanden wir es super passend als Name, einfach für diesen Themenbereich. Genau.
Ja, okay. Ja, spannend. Vielleicht noch ein bisschen da so einzutauchen, also einfach, weil es mich selber interessiert, ja, so aus dieser Runde, weil du gesagt hast, okay, diese Phasen sind eigentlich eher bezogen auf den Sterbeprozess aus Perspektive des sterbenden Menschen quasi, die da sind. Und Trauer als Aufgaben, als Dualität, Alltag bewältigen auf der einen Seite, Rückblick, Erinnerungen auf der anderen Seite. Kannst du da noch ein bisschen eintauchen, wieso gibt es trotz aller Individualität, will ich es mal nennen, etwas, wo man sagen kann, ja, so ungefähr läuft so ein Prozess ab, oder ist es quasi gar nicht fassbar?
Also klar, ich glaube, es gibt immer viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, was sich unterscheidet, ist häufig der Zeitpunkt oder halt die Heftigkeit von Sachen, ne? Also zum Beispiel in den Karten versuchen wir das auch immer wieder aufzugreifen. Es ist okay, wenn du sehr viel weinst. Es ist aber okay, wenn du gerade auch gar nicht weinst. Beides ist fein, ja. Oder die Emotion Wut ist eine, die viele Leute überrascht, ja, dass da plötzlich so eine Wut aufkocht auf die Person. Und das ist völlig fein. Ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass Emotionen einen Grund haben. Es gibt immer einen Grund, wofür es eine Emotion gibt. Und die versuchen uns immer zu motivieren, irgendwas zu tun. Ja, und man, das Schlimmste, was man machen kann, ist, die eigentlich zu verdrängen. Die müssen einfach raus. Die müssen irgendwie gelebt werden, ja. Und da versuchen wir die Leute einfach auch viel abzuholen und zu bestärken und zu sagen, hey, alles, was da ist, darf sein, und was sein darf, darf sich verändern. Ja, das ist ein ganz berühmter Satz aus der Gestaltpsychologie, die wir da aufgegriffen haben. Genau. Zurück zu deiner Frage. Nee, beziehungsweise beantwortet das deine Frage schon? Oder soll
das, das beantwortet meine Frage schon etwas tiefgehender in all den Herausforderungen sozusagen, die da sind. Ja. Jetzt mache ich ja einen Podcast, der sich quasi nicht unbedingt zwingend um, sagen wir mal, individuelle Herausforderungen dreht, sondern eigentlich eher so um diese ganzen Fragen, Organisationsentwicklung, Geschäftsmodelle, keine Ahnung, ja, so dieser ganze Themenbereich. Wir hatten eigentlich vorher besprochen, so dieses ganze Thema, Geschäftsmodellentwicklung. Da können wir auch gleich noch hinkommen. Aber die Frage, die ich dazu gerade, also die mir gerade bei dem, was du gesagt hast, so in den Kopf kommt, ist, wenn ich in Organisationen bin, ein großes Thema, also ich bewege mich ja vornehmlich in sozialen Einrichtungen, Kitas, Kindergärten, Wohlfahrtsverbände und so weiter und so weiter. Ein Thema, was da ist, wir haben eine riesige Überlastung quasi durch fehlende MitarbeiterInnen, sagen wir mal sehr, sehr kompakt. Ein Thema, was aus meiner Perspektive zunehmend mit reinkommt, kommen wird, kommen muss wahrscheinlich auch, ist das Thema loslassen können. Also wir haben über die letzten Jahre viele Angebote aufgebaut, viele gute Dienstleistungen und so weiter und so weiter. Und wir kommen jetzt in die Phase, wir können das im Grunde genommen gar nicht mehr anbieten in unseren Organisationen, weil es zu viel ist. Und auch dieses Loslassen ist ja mit einem bestimmten Prozess verbunden, also vielleicht auch ein Trauerprozess. Du hast eben gesagt, du kommst aus dem Innovationsbereich, Innovationsentwicklung und so weiter und so weiter. Aber vielleicht da anknüpfend, kannst du Aspekte von dem, was du sozusagen in den Karten drin hast, die ja für individuelle Menschen gemacht sind, übertragen auf den Organisationsbereich, also Trauer in Organisationen?
Das ist tatsächlich eine super interessante Frage. Also ich gebe erstmal die offensichtliche Antwort. Es gibt eine Studie aus 2020, glaube ich, war es, von McKinsey und irgendeinem Management-Institut. Und die haben herausgefunden, dass die meisten Organisationen total schlecht auf das Thema Trauer eingestellt sind. Ja, wie eigentlich psychische Probleme generell. Ne? Also man sieht seit Jahrzehnten, geht es auch vom DRK-Report, steigen die psychischen Probleme bei den Menschen und auch die Fehltage darauf basieren. Die körperlichen Sachen, die sinken eher, also die haben wir gut im Griff. Also da gibt es auf jeden Fall eine Connection, dass die mehr machen müssen. Aber deine Frage zielt ja eigentlich anders drauf ab. Also ist der Abschiedsprozess quasi in der Firma gleich wie bei den Individuellen? Und ich glaube, da muss ich kurz überlegen. Also ich glaube, was ich spannend fände rauszufinden, das kann ich jetzt so ad hoc gar nicht sagen, ist ja erstmal die Akzeptanz. Eine große Aufgabe bei der Trauer ist quasi die Akzeptanz der Realität. Diese Person ist gestorben, sie kommt nie wieder und ich muss mich jetzt damit arrangieren. Und ich glaube, diese Akzeptanz oder dieser Blick auf die Realität, das ist das, was ganz vielen Unternehmen fehlt. Ja, das fällt denen schwer, genauso wie es den Trauenden schwer fällt, und das ist irgendwie ein Prozess, dahin zu kommen. Und ich glaube, da braucht's wahrscheinlich immer so einen Aha-Moment, also auch in der Firma oder irgendjemand, der wirklich sich mal hinsetzt und sagt, vielleicht in Ruhe, wir haben ja alle genug zu tun, aber wirklich anschaut und sagt, okay, was ist denn gerade die Situation, wie sieht's aus? Und dann mit einem ehrlichen Blick, im Privaten wird man vielleicht sagen, in den Spiegel schauen, weiß nicht, was jetzt da die Analogie im Unternehmen wäre, aber wirklich mal hinschaut und sagt so, macht das eigentlich noch Sinn, was ich hier gerade mache? Ist das noch die Realität? Das ist so der einzige Punkt, der mir ad hoc einfällt, aber es wäre interessant, da mal einen Vergleich zu machen. Muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, also ist mir nur sehr eingefallen, und das, was du gerade sagst, ja, so irgendwie der Realitätsabgleich, wenn ich in die Organisation schaue, dann habe ich auch da oft das Gefühl, bei manchen, die schon sozusagen einen Schritt weitergehen, die dann im Grunde genommen feststellen, ja, okay, unsere Realität hat sich geändert und wir sollten was tun. Gegebenenfalls holen sie auch einen kleinen Spiegel raus und gucken mal kurz rein und sagen, ah ja, okay, so sieht das auf der anderen Seite aus. Aber für den tatsächlichen, also sozusagen die wirkliche Verabschiedung oder den Switch vom Betriebssystem oder von den Denkhaltungen, Logiken oder sowas, da stelle ich oft fest, ja, okay, das passiert nicht wirklich. Also, wir brauchen ein bisschen agiles Arbeiten, das ist doch total nett, dann können wir irgendwie hier, das schreiben wir uns noch irgendwo oben drauf, aber eigentlich bleibt im Hintergrund sozusagen die die Logik gleich, die Denklogik bleibt gleich, die Haltung bleibt gleich, die Herangehensweise bleibt gleich, die, sagen wir mal, das traditionelle Betriebssystem wird weitergefahren. Und die Frage lautet dann, braucht es an der Stelle, oder andersrum gefragt, was braucht es an der Stelle? Braucht es den wirklichen Einschlag, der quasi ja im Tod auf Individuumsebene sozusagen unausweichlich kommt? Und wenn man es überträgt in die Organisation, braucht es sowas wie die Krise, die Pandemie, das Zusammenbrechen des Geschäftsmodells, um überhaupt in die Lage zu kommen, in den Spiegel zu schauen?
Mhm. Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube.
Entschuldigung, aber ich denke da gerade so drüber nach, ja, so irgendwie, ja. Weil ich finde spannend.
Ich glaube, leider ist die Antwort ja. In den meisten Fällen, ja. Also, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie lang es gedauert hat mit Deutschland, mit der Digitalisierung generell, ne. Und es hieß immer, nee, das geht nicht weit. Und dann war plötzlich Corona und zack, haben alle von daheim gearbeitet. Ich habe damals bei einem Baufinanzierer gearbeitet, da war Daheimarbeiten ging gar nicht. Und innerhalb von 2 Wochen wurden alle, ich glaube, die haben fast 3000 Berater, Finanzberater, und die wurden alle umgestellt, damit die von daheim aus arbeiten können, weil wirklich, also das Überleben der Firma hing davon ab, ja, es ging super schnell. Gleichzeitig haben ja, schon seit Jahren haben ja Leute darauf hingearbeitet, es wäre doch sinnvoll, weil, also ich glaube, beide Wege sind möglich. Es gibt dieses, wirklich, man setzt sich hin und man überlegt, das wäre dann quasi die Strategie, wir wollen digitaler werden oder so, das ist möglich. Schneller und effizienter geht es aber definitiv, wenn es so ein einschneidendes Erlebnis hat. Ich meine, es ist genauso, glaube ich, wie im Sterbeprozess mit Menschen, ne? Also ich war jetzt natürlich viel in Hospizen unterwegs und anscheinend gibt es viele Menschen, die sind im Hospiz, es ist klar, die sind unheilbar krank und trotzdem können die das noch nicht wahrhaben. Und trotzdem agieren die teilweise noch so, als ob das jetzt nur vorübergehend für ein paar Wochen der Fall ist und dann gehen sie danach nach Hause. Ja. Und manchmal ist es auf der Seite von den Sterbenden, manchmal sind es die Verwandten, die da nicht ganz drauf klarkommen. Also ja, ich glaube, da gibt es totale Analogien zur Geschäftswelt und zur Trauer. Voll, ja.
Und wie gelingt Akzeptanz? Also ich meine, du beschäftigst dich jetzt vor allen Dingen halt mit der individuellen Ebene. Also wie kann ich, das ist natürlich wirklich ein bisschen schwierige Frage, aber wie kann ich den Tod akzeptieren, entweder von einem Angehörigen oder von mir selber? Gibt es da Strategien, keine Ahnung, Vorgehensweisen?
Klar, also es gibt natürlich Strategien. Ich glaube, das eine ist einfach das tatsächliche sich bewusst machen, ne? Also wir leben ja schon in einer Zeit, wo eigentlich der ganze Fokus eher ist auf gesund bleiben, auf Jugend, ne, auf Sex Sales, und das Umgekehrte davon ist der Tod, der wird eher ausgelagert, wird auch abgegeben, also ganz, ganz viel Outsourcing. Und ich glaube, deswegen fehlen einfach häufig auch die Berührungspunkte damit. Früher gab es vielleicht eine Tradition, wird man sagen, mit den Memento Mori-Bildern. Ja, da hatten sich die Leute Totenschädel Sanduhren auf die Tische gestellt oder Gemälde, einfach quasi als diese konstante Erinnerung, dass das Leben halt endlich ist und dass man deswegen den Tag genießen sollte. Also die modernere Form davon ist Carpe Diem, garantiert. Ne? Nutze den Tag, lebe heute, weil du weißt nicht, wie viele heute es geben wird. Genau, aber so die eine Durchbruchmethode ist mir zumindest noch nicht bekannt geworden, dass man wirklich realisiert und sagt so, ich nutze meine Zeit ab heute voll auf. Nee. Ich glaube aber, im Englischen gibt es so einen super schönen Begriff, stumbling over the truth. Ich glaube, das ist meistens irgend so ein, im Deutschen wäre es vielleicht Aha-Effekt. Bei den meisten Leuten gab es irgendeinen Aha-Effekt oder irgendein Ereignis, wo die wirklich wie so drüber gestolpert sind, ungewollt, und wo es danach Klick gemacht hat. Wo sie dann sagen, oh, warte mal, das Leben ist ja wirklich begrenzt und deshalb muss ich hier oder da was anpassen. Selten, dass das, glaube ich, einfach, ich habe ein Buch gelesen und da steht drin, man sollte, keine Ahnung, Vorsorge betreiben, was weiß ich. Passiert, glaube ich, selten auf die Art und Weise.
Ja, und Trotzdem, also ich bin da voll dabei. Bücher sozusagen alleine werden es wahrscheinlich nicht tun, sondern eher dieses Aha-Erlebnis in dem eigenen Leben dann irgendwie zu kriegen. Und trotzdem habe ich diesen Buchtitel 4000 Wochen gerade im Kopf bei dem, was du erzählst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, genau, weil das ist sozusagen die Frage dahinter. Wie lange haben wir eigentlich Zeit und also Lebenszeit? Und wenn man ungefähr plus minus 80 Jahre alt wird, dann sind das so ungefähr 4000 Wochen. Und 4000 Wochen klingt ganz anders als, ja, es sind noch 30, 40, 50 Jahre, so ungefähr. Und dann wird es auf einmal so greifbar und super beschrieben quasi dazu, dass das ganze, sagen wir mal, Thema Zeitmanagement und wie kriege ich noch mehr in meinen Alltag gepackt und so weiter, eigentlich der totale Bullshit ist, sondern eher wirklich so diese Frage im Wesentlichen ist und sich das bewusst zu machen und dann zu sagen, naja, okay, wenn ich jetzt halt irgendwie 43 bin, dann kann ich sagen, okay, hey, dann habe ich die Hälfte quasi mindestens rum von dem ganzen Spaß. Ja. Dann bleiben dabei halt einfach nur mal eben noch 2000 Wochen maximal. Ja, so ja. In dem Ganzen. Dann kommt es auch auf meine persönliche Lebensführung an, die wahrscheinlich nicht unbedingt zuträglich ist. Aber wo man dann irgendwie sagt, so ja, okay, dann wird es halt irgendwann greifbar so von dieser Thematik her. Also wie gesagt, sehr, sehr schönes Buch dazu.
Ja, ich bin da tatsächlich kürzlich erst auf eine Seite gestolpert. Ich glaube, von Harvard ist die heißt 85.000 Stunden. Und die haben quasi, wie die 4.000 Wochen, die haben das halt in Stunden aufgebrochen. Und da geht es darum, dass man eine Karriere findet, die irgendwie sinnvoll ist. Ja, und die haben da halt, die listen so verschiedene Sachen auf von den größten Menschheitsproblemen, die es so gibt und was für Berufe sich um diese Probleme kümmern und sind halt Purpose-Driven Jobboard oder so. Also super spannend, kann ich nur empfehlen, da mal durchzuschauen.
Ja, cool. Also kurzer Hinweis für die ZuhörerInnen, wir packen die Sachen in die Shownotes, ja. Also gucken da, dass man da auch noch mal ein bisschen irgendwie die Links reinpacken kann, weil ich finde es einfach schon schöne Sachen. Jetzt aber zurück sozusagen zu dem eigentlichen Ding. Thema Geschäftsmodellentwicklung und so weiter. Wo steht ihr aktuell? Wie seid ihr da hingekommen? Also, das ist ja, wenn ich eure Homepage sehe, das sieht richtig schön aus, das habt ihr gebaut und so weiter und so weiter. Also da steckt eine ganze Menge Arbeit drin. Aber wo steht ihr jetzt gerade?
Ja, also wir haben quasi fast 2,5 Jahre jetzt entwickelt, fast alles bereit für die erste Serienproduktion. Wir machen jetzt gerade eine Crowdfunding-Kampagne, um da ein bisschen Unterstützung zu bekommen aus der Crowd und natürlich auch einfach, weil es eine super Möglichkeit ist, abzuwägen, ne, wie viel Interesse gibt's da. Und dann geht's ab nächstem Jahr los. Also wir hoffen quasi Ende Februar spätestens ausliefern zu können, die ersten Pakete. Und ich meine, an für sich vom Geschäftsmodell sind wir jetzt relativ klassisch. Ne? Ist interessant, also auch mit diesem physischen, wo wir gesagt haben, okay, es muss physisch sein, nicht digital. Wir hatten vorher also ganz verschiedene Sachen überlegt. Wie gesagt, ich habe das Newsletter schon erwähnt gehabt. Gell? Natürlich war AI war schon ein Thema. Kann man da irgendwie ein Chatbot machen oder irgendwie eine App oder so? Also klar, dadurch, dass ich aus der Innovationsbranche komme. Wir sind aber wirklich zurück zu diesem traditionellen Format, weil das einfach irgendwie am besten passt. Und auch, ich glaube, was halt so ein bisschen ungewöhnlich ist, wir wollen nicht die Trauenden direkt ansprechen, sondern halt das Umfeld von den Trauenden, ne? Also dieses als Trauergeschenk. Und das hat so ein paar Auswirkungen, glaube ich, auf die Sachen, die wir machen. Also zum einen muss natürlich super hochwertig sein, also das war unser Anspruch. Mein Anspruch definitiv, das möglichst nachhaltig zu machen. Wir haben zum Beispiel alles auf Graspapier drauf. Wir wollen alles regional haben, ja. Also wir stehen uns als Sozialunternehmen. Ich glaube, das geht auch so mit dem Thema ein bisschen einher, ne? Es geht nicht um Skalierung und Unicorn und maximale Growth, sondern es geht um was Sinnstiftendes zu tun mit unserer Zeit. Und dadurch versuchen wir das irgendwie, ja, so ein bisschen fühlt sich's an wie so ein super traditionelles Unternehmen eigentlich, weil regional, kurze Wege, das hat ja alles seine verschiedenen Vorteile mit Nachhaltigkeit und so weiter. Ich glaube, da hat Corona bestimmt auch mit reingespielt, ne? Also gerade dieses Stichwort Lieferdistanzen und so. Genau, zwecks Businessmodell. Ich glaube, da sind wir jetzt einfach dabei. Wir haben quasi, also wir wollen uns zweifach aufstellen. Das eine ist für direkt an die Kunden, also in dem Fall quasi Freunde Umfeld, und das andere ist im B2B-Bereich. Und da sind wir tatsächlich noch ein bisschen am Ausloten, wo das größte Interesse besteht. Ich habe ja schon erwähnt vorher, Trauer beim Arbeitsplatz, Riesenthema, wird auch immer noch weiter wachsen. Ich habe jetzt erst gelesen, mit dem demografischen Wandel wird es bis 2040, glaube ich, 25% mehr Sterbefälle geben im Jahr. Das sind also fast 1.200.000 oder so. Das heißt, da muss ich eigentlich was tun, tut sich aber natürlich noch nichts, weil es halt ein Tabuthema ist. Und das andere ist im gemeinnützigen Verein. Also das ist auch ganz spannend. Wie interagiert man mit denen? Wie kommt man an die ran? Gerade Hospize, die ganzen Hospizvereine, aber natürlich auch irgendwie Altenheime oder so oder auch Kirchen, kirchliche Einrichtungen. Das ist ganz interessant. Also es ist irgendwie eine ganz andere Herangehensweise, wenn man mit denen spricht, als jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel mit einem Bestatter. Ja, die sind da doch häufig zahlengetriebener.
Ja, das ist interessant. Also ich meine, das ist natürlich dann halt irgendwie die gegebenenfalls hier auch zuhörende Klientel, ja, in dem Kontext, also weil in den Einrichtungen bewege ich mich ja, also in diesen sozialen Einrichtungen eben Altenhilfe, Hospiz hast du angesprochen und so weiter und so weiter. Also vielleicht sind da natürlich einige dabei, die da Interesse dann dran finden. Du hast gerade gesagt, die anderen sind zahlengetriebener. Das bedeutet, die Sozialen sozusagen, wenn du da reingeblickt hast, die sind noch nicht so sozusagen darauf, okay, wie viel Geld kostet das und was bringt uns das und so weiter und so weiter? Oder wie würdest du es einschätzen?
Ja, also die sind auch zahlengetrieben auf ihre Art, weil sie eben wenig Geld haben. Aber ich glaube, bei denen ist quasi eher, also das ist auch super angenehm immer der Austausch. Entweder sie sagen so, ja, das ist voll unsere Richtung, wir sehen da den Mehrwert und wir wollen da was machen. Lass uns mal weiter sprechen, wie wir das können. Oder es ist halt so, dass bei manchen Einrichtungen ist das einfach nicht das Thema. Also die haben zum Beispiel das Thema Trauer noch gar nicht aufgegriffen oder so. Klar, die gibt es natürlich auch, dass die sagen, nee, ist für uns nicht relevant, wieso, wir machen Altenpflege oder irgendwie so, ne? Genau, wo bei den Bestattern ist, von den Gesprächen her, ist schon sehr viel schneller, ging es irgendwie in die Preise und in die Margen und irgendwie in die Stückzahlen und wann würde ich das irgendwie anbieten. Genau. Okay. Aber auch da, also ich meine, das ist jetzt auch so, ich weiß nicht, ich würde es gegen Bestatter sagen, also da gibt es auch solche und solche, ne? Ja. Genau, aber das fand ich irgendwie interessant, weil ich persönlich hatte vorher mit gemeinnützigen Organisationen auch noch gar nicht so viel Interaktionspunkte oder definitiv noch nicht auf diesem One-on-One-Level.
Ja, spannend. Und dann hast du gerade angesprochen, ihr versteht euch als Sozialunternehmen. Sozialunternehmen, Social Entrepreneurship und so weiter, diese ganze Kiste ist ja nochmal was Besonderes. Wo seht ihr euren sozialen Aspekt neben dem Thema? Also sozusagen das Thema, klar, hat sozusagen was damit zu tun. Wenn sich das Ding gut verkauft, ist ja eine super Möglichkeit, dass ihr euch die Taschen vollsteckt, etwas überspitzt formuliert. Ja, aber was ist der sozialunternehmerische Anteil dabei? Also gesellschaftlicher Mehrwert, whatever, keine Ahnung, wie man es Impact oder so.
Also ich glaube, ursprünglich sind wir damit gestartet, irgendwie, dass das Thema so nischig ist, so speziell, dass sich halt sonst keiner dessen annimmt. Und wir haben gesagt, okay, aber wir finden das irgendwie wertvoll, wir wollen da was machen. Also zumindest von den großen Playern ist das irgendwie kein relevantes Thema. Und zudem ist so einfach aufgrund von unserer Thematik oder von unserer Erlebniswelt her, dass uns verwaiste Eltern oder Eltern von Sternenkindern super nah am Herzen liegen. Und deswegen wollen wir hoffen, dass wir es hinkriegen, 5% quasi unseres jährlichen Gewinns quasi an Vereine oder Einrichtungen für verwaiste Eltern spenden. Eine Idee, die mich persönlich auch umtreibt, einfach weil ich das aus dem Freundeskreis mitbekommen habe, ist, dass man quasi, wenn man sein Kind verliert, sehr früh nach Geburt, dann wird einem die Elternzeit und das Elterngeld gestrichen, weil kein Kind mehr da. Ja, und dann musst du sofort zurück zur Arbeit. Ja, genau. Und dann war es wohl noch so, in diesem einen Fall, ich habe das jetzt noch nicht super valide gecheckt, dass meine Freundin, die ist dann zum Arbeitsamt gegangen und da hieß es dann halt auch, naja, aber sie sind doch jetzt arbeitsfähig, da ist doch jetzt kein Kind da. Ja, und das hat einige Anrufe gedauert, bis sie an eine Sachbearbeiterin gekommen ist, die halt auch eine Familie hat und die es gecheckt hat, die gesagt hat, natürlich können sie jetzt gerade noch nicht arbeiten. Ich weiß nicht, auf was sie dann, ne, die hat irgendwo das Häkchen richtig gesetzt und dann war klar. Und also da musste ich so den Kopf schütteln, da sind mir echt auch ein bisschen die Tränen gekommen, als ich diese Geschichte gehört habe. Weil ich dachte so, hey, die hat so ein schweres Leid und so viel Last gerade zu tragen. Warum können wir ihr da nicht besser unter die Arme greifen? Also so ganz strukturell würde ich da gerne eigentlich mal rangehen. Ich bin ja arbeite jetzt schon länger als Service Designer. Ne? Also wie müssen Dienstleistungen gestaltet sein für die Bedürfnisse der Menschen? Und das wäre sowas, da würde ich total gerne mit den Kommunen mal zusammenarbeiten. Weil es geht noch weiter. Krankenhäuser und Kommunen aufgrund von Datenschutz, die dürfen nicht so viel miteinander sprechen. Das heißt, es kann sein, zum Beispiel hier in München bekommt man alle paar Monate einen Elternbrief. Ja, herzlichen Glückwunsch, schön, dass ihr Eltern seid. Das sind die nächsten 3 Monate, das sind so die Entwicklungsphasen ihres Kindes. Und das kann ganz schön lange dauern, bis diese ganzen Briefe abbestellt sind, einfach weil wiederum die unterschiedlichen Behörden nicht miteinander reden. Und ich finde, das sind so Sachen, das könnte man wirklich den Leuten ersparen. Ja, und dafür zum Beispiel würden wir gerne auch das Geld verwenden, dass man da so ein bisschen, also im Endeffekt Lobbyarbeit für weiße Eltern betreiben könnte, ja, und da irgendwie die Ausgangssituation verbessert oder Ausgangssituation. Die Situation nach dem Verlust, damit die sich nicht auch noch mit Bürokratie rumschlagen müssen.
Ja, genau. Briefe abstellen müssen oder sonst irgendwas.
Ja, genau. Und dann, also quasi, das eine, ne, Nische, das andere irgendwie, wir spenden halt, also 5% sind relativ hoch, vor allem jetzt am Anfang, wo wir Trouble haben, mit unseren kleinen Stückzahlen überhaupt auf den Markt zu kommen. Und das dritte ist, dass wir einfach für gemeinnützige Organisationen fast zum Umkostenbeitrag unsere Produkte anbieten und weitergeben werden. Genau, eben damit da, also, ne, es geht halt um sinnstiftendes Arbeiten, nicht um Profitmaximierung.
Okay. Ja, spannend. Ich hatte gerade nur im Kopf, ich habe ja gerade eben schon über meine Mutter geredet, die auch eine Zeit lang ihres Arbeitslebens im Kinderhospiz gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob ihr da Kontakte habt, also Kinderhospiz Balthasar in Olpe, da komme ich her, das war ja so das erste Kinderhospiz, was sich damals gegründet hat und so weiter und so weiter. Also das könnten gegebenenfalls auch ganz interessantes Netzwerk sein, quasi, was sich dahinter gebildet hat. Gibt es jetzt inzwischen seit über 20 Jahren dieses eine und hat sich dann, gibt noch verschiedene andere entwickelt, aber explizit halt eben mit sterbenden Kindern quasi zu arbeiten. Das war so eine spannende Aufgabe, auch mit allen Herausforderungen. Angesichts der Zeit, du musst weg gleich. Gibt es eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber unbedingt beantworten willst?
Die ich unbedingt beantwortet haben will. Also ich glaube, weil, also hier, ne, ist ja eigentlich ein Podcast über Business und Entrepreneurship und so. Und ich glaube, ich möchte einfach alle Leute ermutigen, aufgrund der kurzen Lebenszeit, die wir haben, wirklich den Träumen nachzugehen. Also es war jetzt war wirklich ein richtiger Balanceakt, die letzten 2,5 Jahre, das irgendwie alles unter einen zu bringen. Mit natürlich musste ich erstmal noch weiterarbeiten und hier und Kinder und Familie und Partnerin und so. Aber ich zumindest empfinde es als ultra bereichernd. Ja, jetzt quasi nicht nur für die Margen von irgendeiner Firma zu arbeiten mit Innovation, sondern wirklich was zu tun, wo halt auch immer wieder das Feedback kommt, wow, toll, dass ihr das macht, toll gemacht, schön, was ihr da überhaupt gemacht habt. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, gerade in Deutschland sind wir, glaube ich, sehr bequem, weil wir natürlich sehr gute Angestelltenverhältnisse haben, die sind auch super gut geregelt, aber da möchte ich die Leute einfach ermutigen, das zu tun. Vielleicht gerade auch in der Zeit oder in Zeiten von Rezession, weil das ja auch so Zeiten von Umbruch sind. Ne, wo man was verändern kann, weil die Leute bereit sind, alle gucken sich irgendwie um, wie geht's weiter. Und ich finde, das kann ein super guter Zeitpunkt sein, quasi neue Wege zu gehen. Das wäre es, glaube ich, was ich gerne mitgeben würde.
Damit triffst du bei mir natürlich den vollen Nerv quasi. Ich habe ja auch vor 2 Jahren quasi selbstständig gemacht, auch mit Familie, 3 Kindern und so weiter, alle Höhen und Tiefen dabei und auf der einen Seite. Ja, also das ist nicht nur lustig, ja, so irgendwie, das ist definitiv so. Auf der anderen Seite aber eben dieses Bereichernde, was damit reinfließt, obwohl Deutschland in dem Fall halt wirklich ein komplettes Angestelltenland ist. Und das, was du sagst, ja, oder dieses Thema, was ja da dahinter steht, also die 4000 Wochen, die Stunden, die du eben genannt hast, das Thema Tod und so weiter, da tatsächlich so diesen Blick zu weiten und zu fragen, ja, okay, was macht das denn eigentlich mit uns im Angesicht des Todes? Ja, also aus dieser Perspektive ist ja wirklich eine ganz spannende Fragestellung.
Ja.
Danke an der Stelle an dich erstmal für den Einblick. In den Shownotes sind die Kontaktdaten verlinkt. Ganz einfach auch gedenkenschenken.de. Ich denke mal, das ist das, wo man dich oder euch am besten drüber kontaktieren kann. Ich verlinke auch gerne die Crowdfunding-Kampagne, die ihr auf Startnext gemacht habt und da findet. Bist du zufrieden damit? Das vielleicht sozusagen als abschließende Frage.
Bisher, Crowdfunding? Ja. Also, jein, würde ich sagen. Im Durchschnitt werden in Deutschland, glaube ich, so 9.000 Euro eingenommen pro Crowdfunding. Wir sind jetzt bei irgendwo knapp 7.700 oder so. Also an für sich sehr gut. Wir brauchen aber noch ein ganzes Stück mehr. Ich glaube, was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist, wie zeitkritisch unser Produkt ist. Ne? Also entweder man braucht es jetzt oder man braucht es gerade gar nicht, aber es ist kein Produkt, wo man quasi jetzt bezahlen würde, um es dann in 2 Monaten zu erhalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns gerade es schwer macht. Mal abgesehen davon, dass es schwer ist, die Leute zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen, ne, die gerade irgendwie uns brauchen könnten. Also ja, generell eigentlich so im Vergleich läuft's gut. Für uns könnte es noch ein bisschen besser laufen, aber wird schon. Kriegen wir es schon noch hin.
Könnte mit dem Thema dann zusammenhängen, ja, das stimmt, ja, das ist richtig. Ja. Ja, Felix, ganz herzlichen Dank an der Stelle und ich drücke euch die Daumen, dass es damit weitergeht. Also ich finde es echt cooles Ding und wie gesagt, aus eigener Betroffenheit heraus überlege ich mir dann auch mal, was man damit so machen könnte.
Hendrik, hey, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Super spannende Unterhaltung. Ich muss dieser Frage auch nochmal nachgehen mit Trauer und Organisation und was sind eigentlich die Überlappungen? Ja, da denke ich gerade immer noch dran.
Also ich fasse das gerne unter das Thema Exnovation. Ja? Also du kommst ja aus dem Innovationsbereich und es gibt sozusagen in dem ganzen Nachhaltigkeitskontext das Thema Exnovation. Also wie gelingt es sozusagen, Dinge abzubauen und Alternativen zu entwickeln? Ja, also Atomkraft, Kohle und so weiter und so weiter. Und wie können wir sozusagen Alternativen schaffen? Und so aus dieser Perspektive raus, wie können wir weniger machen, das Ganze aber besser?
Besser, ja. Super spannend. Exnovation, habe ich auch was Neues gelernt.
Gerne.
Hey, Hendrik, in dem Sinne, ganz herzlichen Dank.
Gerne. Schöne Zeit und bis dahin. Danke. Ciao.
Ciao.